Einen herzlichen guten Morgen. Jutta und ich freuen uns sehr, wieder bei euch zu sein. Und ich habe uns heute eine Frage mitgebracht. Wer bin ich? Wie im vorletzten Lied, was wir gesungen haben, das passt eigentlich ganz gut dazu und führt auch dahin, wo ich auch stehe, wenn ich auch fliehe, was ich auch denke, was ich auch fühle. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wohin ich fliehe, du bist mir nah. Was ich denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst es verstehen. Und im Refrain ein sehr markanter Satz, dass du mich kennst, weißt, wer ich bin und mich trotzdem liebst. Das hat etwas mit meiner Identität zu tun, mit meinem Selbstwert, wie ich mich verstehe, wie mich andere sehen. In modernen Management-Seminaren gibt es eine Übung, von der wissen die Manager meistens vorher nichts, aber die bringt sie an den Rand der Verzweiflung. Leute, die 1000 Leute und mehr als Direktor vorstehen und führen, als Vorstandsmitglied, bekommen eine einfache Aufgabe, eine einfache Frage, die sie aber ins Schwimmen bringt. Und die Frage heißt, schreiben Sie einfach Ihren eigenen Nachruf auf. Gut, das kann man jetzt mal so gerade nehmen und sagen, ja, klar, ja, aber wenn man dann das Blatt Papier nimmt und sagt, wer bin ich denn eigentlich? Gut, zuerst sagt man, meine Ausbildung, meine Arbeit, was ich geleistet habe, allem Pipapo, und dann wird aufgezählt mit Jahresangaben und Gehaltsvorstellungen und das, was man gekommen hat und so. Leistung wird abgefragt. Aber dann überlegt man sich und sagt, der Nachruf kann ja nicht nur einfach der berufliche Seite sein. Wie sieht es denn mit der Familie aus? Wie sieht es eigentlich mit meiner eigenen Zufriedenheit aus? Wer bin ich eigentlich? Durfte ich so sein, wie ich wollte? Bin ich so gewesen, wie ich sein sollte? Und so ein Nachruf, wenn man ihn vor seinem Sterben eigentlich aufsetzen sollte, und das ist eine gute Übung, mal über sich selbst nachzudenken, der hat so manchen schon in eine gewisse Krise geführt. Wer bin ich? Und ich möchte heute über dieses Thema ein bisschen nachdenken, und es ist einfach eine Frage auch nach meiner Identität. Identität Was ist das? Es ist einmal, wenn man im Duden nachschlägt, eine völlige Übereinstimmung einer Person oder Sache mit dem, was sie ist oder als was sie sich bezeichnet. Oder eine selbst erlebte innere Einheit der Person. Und Identität hat mit meiner Überzeugung und meinem Selbstverständnis zu tun. Bei der Identität ist etwas, was übereinander passt, was zusammengehört, was nicht parallel läuft, was nicht verschoben ist. Zum Beispiel haben wir als Gemeinde auch eine Identität. Wir haben ein Bekenntnis zu unserem Herrn. Wir haben einen Gott, einen Glauben und eine Taufe. Das ist mit unserer Identität. Man kann das natürlich noch weiter ausweiten, von der Gemeinschaft sprechen und so weiter. Aber wer bin ich denn eigentlich? Wer wir als Gemeinde sind, ist leicht geklärt, aber wer bin ich? Und das ist abhängig von meiner Persönlichkeit, meiner Geschichte, meinem sozialen Umfeld, der Situation, der Begegnungen und Erfahrungen mit anderen Menschen, die mich geprägt haben, positiv wie negativ. Aber es gilt auch zu fragen, was ist eigentlich meine Identität vor Gott oder in Gott? weil das ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich ist. Denn er ist unser Schöpfer. Von ihm aus leben wir. Dass wir da sind, verdanken wir ihm. Und das möchte ich...
Geht auch nicht. Eine große Runde.
In der Gliederung, ich glaube, der braucht manchmal einen Zuspruch. Der hat seine Identität verloren irgendwie. An einer Gliederung mal kurz deutlich machen. Wir haben eine Identität in Gott, weil wir Gottes Kinder sind. Weil wir Gottes Freunde sind. Weil wir Erben Gottes sind. Und wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segnungen. Wir sind in Gott und durch Gott wertvoll. Und wir sind geliebt. Nichts kann uns scheiden und trennen von der Liebe Gottes. Und das Erste ist, wir sind Kinder Gottes. Aus Römer 8, Vers 14. Man muss ein bisschen warten. Das ist immer nur...
Ja, und der große Hund ist es eigentlich.
Ja.
Aber der macht er nicht. Ich verpasse ihn meine Salbe.
Ja, okay. Wir sind Kinder Gottes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Kinder Gottes oder Söhne Gottes. Und wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir sind Kinder Gottes, weil wir Jesus aufgenommen haben. Weil wir einfach unser Herz ihm gegenüber geöffnet haben. Weil wir an ihn glauben. Denn wir bekommen dann die Macht, die Dynamik, die Kraft, Gottes Kinder zu sein. An Gott zu glauben, ist mehr als ein Fürwahrhalten. An Gott zu glauben, ist ein Vertrauen, ein Gehorchen und ein Treusein. Das gehört zusammen. Glauben ist nicht etwas, wo ich etwas für wahr halte, sondern Glauben ist etwas, wo ich treu zu Gott und seinem Wort stehe und diesem Wort auch gehorche. Und dann werden wir einfach auch Kinder Gottes genannt und bekommen die Macht dazu, die Fähigkeit, die Kraft, das zu sein. Und wir werden durch seinen Geist geleitet. So heißt es in Römer 8. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Kinder Gottes. Aber wie geschieht das, dass ich durch Gott geleitet werde, durch seinen Geist? Einmal durch sein Wort. Paulus hat das in 2. Timotheus 3, Vers 16 mal gesagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und eine sehr wichtige Basis an für sich. Wenn ich danach frage, wer bin ich, was ist meine Identität, dann ist sie verwurzelt in meinem Schöpfer und verwurzelt in das, was Gott einfach über mich denkt. Er hat mich, bevor ich überhaupt geboren wurde, schon geplant. Er kennt mich, er weiß, wer ich bin. Umso wichtiger ist auch, ihn zu kennen, Gott zu kennen und sein Wort und das, was er uns mitteilt. Der zweite Aspekt ist, ich werde durch den Geist Gottes geleitet, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Gemeinde, der Hauskreis, das Zweiergespräch, die Ermutigung, das seelsorgerliche Gespräch, das miteinander bestimmte Nöte tragen, das sind einfach Elemente, die dazugehören, wenn Gottes Geist uns leitet. Ich kann Ideen haben, ich kann Visionen haben und Vorstellungen. Aber es tut immer wieder gut, auch mit anderen Christen darüber zu sprechen, sich auszutauschen, Korrektur zu erfahren oder auch andere Menschen zu ermutigen oder selbst zu korrigieren. Der dritte Aspekt der Leitung durch den Geist ist das Gebet. Dass ich mit Gott verbunden bin. Dass ich ihm einfach alles sage, was mich bewegt. Dass ich einfach auch weiß, er redet da zu mir. Er spricht zu mir. Und deswegen brauchen wir auch manchmal diese Stille. Wir sind manchmal so hektisch unterwegs Und manchmal ist diese Hektik auch wohltuend, weil man dann nicht über sich selbst nachdenken muss. Aber es ist auch sehr gut und heilsam und wichtig, durch den Geist Gottes geleitet zu werden, indem wir uns einfach mal Zeit nehmen, auf Gott zu hören und unser Ohr aufmachen und sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Was möchtest du von mir? Wie möchtest du mich führen? Und der vierte Aspekt, durch den Glauben. Wir werden durch den Glauben, durch den Heiligen Geist geführt, indem wir ihm vertrauen und die Dinge, die uns beschäftigen, ihm anheimstellen. Wir sind Gottes Freunde, und das wäre dann die nächste Folie. Wir sind Gottes Freunde, ja, Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ein Freund ist manchmal wichtiger als ein Bruder. Freundschaft entsteht durch Vertrauen, durch Anteilnahme und Treue. Jesus ist auf uns zugekommen. Er hat uns zu seinen Freunden gemacht. Einem Freund, dem hilft man. Und Jesus möchte unser Freund sein, indem er uns offenbart hat, was kommen wird. Indem er uns den Vater gezeigt hat. Mein Vater wurde mal eingeladen zu einem Geschäftsmann, der mit ihm mal reden wollte während einer Evangelisation. Und dann kam in das Haus und die Ehefrau begrüßt ihn und sagt, mein Mann ist gerade noch draußen, er soll schon mal Platz nehmen. Er saß im Arbeitszimmer und er guckte sich so um und sah die Bücher und die Schallplatten und so ein paar Kunstgemälde. Und mit jedem Blick lernte er den Mann besser kennen, den er vorher noch gar nicht kannte. Er wusste, was er hörte. Das, was im klassischen Bereich so seine Lieblingsplatten sind, dass er Gershwin gern hörte und bestimmte Jazzformen und so. Er sah, was er las an Büchern, ja, was ihn da so interessiert. Und auch von der Kunst, den Bildern her, konnte er so seinen Geschmack so ein bisschen erkennen. Und plötzlich geht die Tür auf und so ein 7-Jähriger kommt rein und sagt, hallo! Du wartest bestimmt auf meinen Vater, der kommt gleich. Mein Vater, der ist immer morgens, am Samstagmorgen immer weg zum Angeln mit seinen Freunden. Das ist für ihn wichtig, neben seiner vielen Arbeit, die er hat, dass er so einen Ausgleich hat. Und er erzählt meinem Vater alles über seinen Vater. Und das hat dann mein Vater benutzt, in einer Predigt zu sagen, so ist eigentlich Jesus. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, lernen wir Gott kennen. So wie mein Vater diesen Mann kennengelernt hat. Und als sein Sohn kam und von ihm berichtete, was er tut, was er ist, was er macht, hat er ihn noch mehr kennengelernt. Und Jesus möchte uns eigentlich den Vater vorstellen. Jesus hat uns den Vater gezeigt, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, auch seinen Zorn. Wir sind Freunde Jesu und Freunde des Vaters, weil uns Jesus den Vater offenbart hat. Und darum geht es, dass man einfach weiß, ich kenne Gott, meinen Schöpfer. Und das wiederum hat etwas damit zu tun, dass ich meine Identität kenne, meinen Wert, dass ich weiß, wer ich eigentlich bin. Ihr habt vorne am Eingang, oben auf dem Schieferbereich, eine Lutherrose. Ich habe sie heute mal im Original mitgebracht. Also Original, nein, ist natürlich ein Abbild. Ja? Aber in den Farben, die so eigentlich original sind. Und die Lutherrose hat eine Botschaft. Hier hat Lukas Cranach Luther geholfen, einfach das, was er glaubt und von dem er überzeugt ist und was er von Gott weiß, in ein Bild zu fassen. Lukas Granach, der Ältere, es gibt jetzt eine große Ausstellung, auch im Rahmen der Luther-Dekade, war ein Mann, ein Künstler, ein Maler, sehr begnadet, der auch durch Luther sehr stark zum persönlichen, lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und es war ihm ein Anliegen, durch die Bilder das zu vermitteln. Und auf Anregung von Luther hat er dann gesagt, in der Mitte ist das Kreuz. Christus ist für mich gestorben. Und das ist für mein Herz ganz wichtig, dass einfach ich Christus in meinem Herzen habe, Christus in mir. Das, was Paulus eigentlich in seinen ganzen Briefen entfaltet, Christus in mir. Das hat dann Luther durch Granach jetzt bildhaft ausgeführt. Und man kann auch noch weitergehen und sagen, hier die Gesellschaft, das Weiße drumherum, dass der goldene Rand, der auf die Ewigkeit hinzielt und dass der Anfang oder das Ende auch gleichzeitig immer der Anfang ist. Das sehen wir ja auch zum Beispiel bei den irischen Kreuzen. Aber das Wichtigste ist, dass Jesus in der Mitte steht. Das Wichtigste ist, was für Luther elementar die Basis gegeben hat, dass er die Sünden vergeben hat, dass er das Herz des Menschen hineingehört, dass eine lebendige Beziehung zu Gott da sein muss und da sein sollte. Wir sind Gottes Freunde, weil Gott auf uns zugekommen ist. Und das bestimmt unsere Identität. Wir sind auch die Erben Gottes. Jetzt bin ich eins zu weit, ne? Genau. Wir sind auch die Erben Gottes. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Der Mensch, der Gott vertraut, der gläubige Mensch, ist nicht mehr Sklave. Er steht nicht mehr unter dem Gesetz. Er ist nun ein Kind Gottes. Und weil Christus als Gottes Sohn der Erbe aller Reichtümer Gottes ist, ist der Christ Erbe Gottes durch Christus. Alles, was Gott gehört, ist im Glauben auch ihm zugeeignet. Und das ist vor allem die Gnade, die einfach auch über die Gerechtigkeit und die Werkegerechtigkeit triumphiert. Gesetzlichkeit und Werke können dem Menschen den Zugang zum Glauben verwehren. Deswegen ist es wichtig, auf das Erbe zu achten. Und das Erbe ist etwas, das ewige Leben. Das ist etwas, was in der Zukunft liegt, aber jetzt auch schon da ist. Wir sind zu einer Freiheit berufen und nicht zu einer Gesetzlichkeit. Und das ist einfach auch Paulus sehr wichtig, wenn er in Galater 4, Vers 7 sagt, wir sind Erben Gottes, wir haben Anrechte. Und wir müssen uns nicht dieses Erbe erkaufen, erschleichen, erarbeiten. Wir müssen uns nicht die Gemeinschaft mit Gott durch bestimmte Rituale und Gesetzlichkeiten durchziehen. Wir haben gerade vom Alten Testament herkommen, wo einfach Christus auch sagt, das Alte Testament und die Gebote sind erfüllt. Sie sind eine Richtschnur für unser Leben. Danach werden wir ausgerichtet, aber die Barmherzigkeit, das Erbe, unsere Gnade und die Gemeinschaft mit Gott ist einfach durch unseren Glauben gewährleistet, durch die Liebe Gottes, durch seine Barmherzigkeit uns gegenüber. Gesetzlichkeit führt nicht zum Vertrauen zu Gott gegenüber, auch nicht zu unserer Identität Gott gegenüber, sondern sie verschleiert sie sogar. Gesetzlichkeit sind Dinge, die man Menschen auferlegt, obwohl sie keine Begründung haben oder einfach nur zeitliche Begründungen haben. So hat man zum Beispiel den Männern im Judentum in Israel verboten, vom Talmud her, erst das Hohelied und Hesekiel 1 lesen zu dürfen, wenn sie 40 sind. wir würden heute auch unseren Kopf darüber schütteln, aber es gab solche Gebote. Man hat das Sabbatgebot, du sollst ruhen, ausgeweitet. Man hat über 1000 Gebote über die alttestamentlichen Gebote gestellt und Paulus sagt ja, ich habe sie alle gehalten. Man hatte aber auch genauso viele Ausnahmen. Ja, man darf ja nur 1000 Schritte gehen am Sabbat. Gut, wir haben heute Autos, wir könnten das etwas überbrücken. Damals hatte man keine Autos, ja. Aber man hat gesagt, man kommt trotzdem zu den Onkel auf den Sabbatbesuch, auch wenn der 1200 Schritte weit weg ist. Indem man einen Wassersack, also so einen Ziegensack, der dann gefüllt wird, normalerweise mit Wein, der wird mit Wasser gefüllt, den legt man auf einem Esel und setzt sich da drauf. Dann ist man ja nicht gegangen, sondern über Wasser. Ja? Und dann kann man die 200 Meter noch erreichen irgendwo. Gesetze führen nicht zu einer Identität. Gesetze zeigen nicht die Barmherzigkeit Gottes, sondern nur unsere Werkgerechtigkeit. Und sie kommen auch in ihre Grenzen. Ein Rabbiner kriegte Besuch von einem gläubigen Juden und er brachte einen V mit. Und dann sagt er, lieber Rabbi, ich habe ein Problem, man hat mir diesen V geschenkt, darf ich ihn essen? Und der Rabbi guckt sich den V an und sagt, nein, der gehört zu den Tieren, die man nicht essen darf. Gut, ja, schade. Ne? Aber damit du nicht in Versuchung kommst, sagte der Rabbi, lass ihn hier. Wochen später hört er von über Verwandtschaft, dieser Rabbi hat seinen V gegessen. Wutentbrannt ist er zu dem hin und hat gesagt, Rabbi, ich bin zu dir gekommen, habe gefragt, kann man denn essen? Du hast gesagt, nein, ich habe mich dran gehalten. Und jetzt höre ich, du hast ihn gegessen. Ja, sagte er, du weißt doch, du sollst deinem Rabbi gehorchen. Ja, so habe ich auch gemacht. Er sagte, ich auch. Ich bin zu meinem Rabbi gegangen und habe gesagt, darf ich den essen? Der hat ja gesagt. Gesetze bringen letztlich nicht weiter. Wenn man dann noch Ausnahmen machen muss, merkt man an für sich, dass da einfach die Identität nicht mehr vorhanden ist. Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen steht über den Geboten. Die Gebote zu halten, zum Beispiel die 10 Gebote Gottes, ist eine Folge unseres Glaubens. Ja? Und es ist wichtig, dass wir erst einmal dieses Vertrauen zu Gott haben, um einfach auch ein Verständnis dafür zu haben, was von Gott aus richtig ist. Und da müssen wir nicht gesetzliche Kleinigkeiten aufbauen, wie wir unsere Sitzordnung machen, aus welchen Liedern wir singen, wie die Farbe hier dieses Tuches sein soll. Das ist schön und wunderbar, aber das ist nicht zwingend. Ja, wir haben in unserer christlichen Gemeinden oft zu sehr einfach der Tradition die Stelle des Evangeliums gegeben. Das hat aber nichts mit unserer Identität zu tun. Das Evangelium bleibt immer das Gleiche. Aber unsere Farben und unsere Gesangbücher und unsere Form der Predigten wechselt. Jetzt haben wir PowerPoint dabei. Ja, unter den Predigern geht ja ein bestimmtes Wort um. Ne? Hast du was zu sagen oder hast du PowerPoint? Okay, das spricht jetzt so ein bisschen dagegen, aber ich sage immer so, PowerPoint muss unterstreichen. Ne? Wenn nur PowerPoint kommt, ist auch schlecht. Aber wichtig ist, dass wir eine Identität haben und diese Identität ist in die Barmherzigkeit Gottes eingegeben und nicht in unsere Werkgerechtigkeit. Zum Erbe gehört, dass wir frei sind von dem Gesetz, von den Dingen, die sich Menschen selbst auferlegen. Es geht nicht um die Normen und die Gebote Gottes, die uns Menschen einfach helfen, miteinander zu leben und Gott die Ehre zu geben, wie zum Beispiel den 10 Geboten. Es geht um die Kleinigkeiten, wo wir uns Menschen manchmal einfach das Leben schwer machen. Vor 20 Jahren hatte ich eine Gottesdienstleitung und da hatte ich dann nach dem Chor ein gemeinsames Lied singen lassen. Wir denken, wir singen hier 4 hintereinander. Ja? Dann kam ein Bruder auf mich zu und hat gesagt, das geht nicht. das wäre jetzt nicht biblisch, dass ich nach einem Chorgesang einem gemeinsamen Gesang, da müsste ein Gebet, ein Bibelvers oder sowas kommen. Ne? Ich denke, wenn ich heute zurückdenke, was hat er sich dabei gedacht? Ne? Aber er war auch ein Gefangener seiner Zeit letzten Endes. Und dafür brauchen wir die Freiheit des Evangeliums. Wir können 3 Lieder singen, wir können auch 6 Lieder singen, wenn wir es zur Ehre Gottes tun. Wir können auch nur 1 Lied singen, ist auch genauso gut. Ob wir stehen oder sitzen, es spielt ja keine Rolle. Ob wir die Hände zum Gebet falten, die Amerikaner sind natürlich manchmal etwas, sie haben die Hände in der Hosentasche. Und manche haben auch da noch kein Geld drin. Und wenn wir beten, dann weiß ich direkt immer, wenn ein Amerikaner neben mir steht, wenn es klimpert. Ja, das ist halt eben so eine Form. Wir machen das unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass wir im Erbe, wir frei sind vom Gesetz, sondern uns ganz der Barmherzigkeit Gottes angesiedelt sind. Wir sind Gesegnete mit allen geistlichen Segnungen. Gepriesen sei der Gott aus Epheser 1, Vers 3 und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus. Segen bedeutet in der Grundbedeutung, jemandem etwas Gutes sagen. Wenn Gott uns segnet, sagt er uns was Gutes und belässt es nicht nur bei Worten. Er hat uns geschaffen. Lesen wir einmal zu Hause in Ruhe das 1. Kapitel des Epheserbriefes. Da wird von den Segnungen Gottes gesprochen. Er ist unser Schöpfer. Er ist derjenige, der uns erwählt hat, der uns erlöst hat, der uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hat, der uns als Erben eingesetzt hat. Wir sind gesegnet, heute schon, durch Gott und sein Wort. Und wir sind wertvoll. Wir sind wertvoll. Jesaja 43, Vers 3. Weil du wert bist vor meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb. Darum gebe ich Menschen an deine Stadt und Völker für deine Seele. Das ist ein ganz wichtiges Element bei der Frage nach dem, wer bin ich? Was ist meine Identität? Ich kann mir diese Wertachtung nicht erkaufen noch erarbeiten. Sie kommt von Gott selbst, wie er dem Volk Israel zugesagt hat, ich habe dich lieb, du bist wertgeachtet in meinen Augen. Ich habe Ägypten und Seba an deine Stelle gegeben. Wenn wir hier den Bogen rüberziehen ins Neue Testament, dann heißt das so viel wie, ich habe dich lieb, du bist wertgeachtet in meinen Augen. Ich habe meinen Sohn für dich sterben lassen, damit du Gemeinschaft hast mit mir. Meine Wertigkeit ist in Jesus Christus begründet. Gott hat sie in mir hineingelegt. Er hat meine Persönlichkeit geschaffen. Und auch wenn wir uns selbst in Frage stellen, wenn unsere Gesellschaft uns in Frage stellt, wenn unsere Umgebung mir sagt, du bist nichts wert, darauf kann ich mich beziehen. Jeder Mensch ist wertgeachtet in den Augen Gottes. Und das ist wichtig für meine Identität. Und sechstens, wir sind geliebt. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Denn ich bin überzeugt, heißt es in Römer 8, Vers 38, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe und Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Glaubende steht noch einer letzten Herausforderung gegenüber. Ist jemand da, der den Gerechtfertigten von der Liebe Gottes trennen kann? Ich glaube nicht. Paulus führt das auf und sagt, selbst Drangsal, Verzweiflung, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert kann uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Was für eine starke Aussage, wenn wir an die ganzen Verfolgungen in unserer heutigen Zeit in dieser Welt denken. Statt uns von der Christi-Liebe zu trennen, ziehen uns diese Probleme nur noch näher zu ihm. Aber wir sind nur Überwinder, sondern auch mehr als das. Wir überwinden diese Bedrängnis in dem Sieg Christi. Das Wort überwinden hat ein paar Jahrhunderte später im militärischen Bereich Kaiser Leo III., hier abgebildet hier unten mit seinem Sohn auf einer Münze, das war 717 bis 741 hat er regiert, der hat dieses Überwinden, dieses Wort benutzt im militärischen Bereich. Einen Übersieg, würden wir wörtlich sagen. In Christus werden wir einen Übersieg erhalten. Und das Wort, was da benutzt worden ist, bezeichnet eine Kriegstaktik. Und es war das sogenannte griechische Feuer, das zu einem glorreichen Sieg geführt hat. Und das ist wichtig. Wir überwinden alle das, die Bedrängnis, die Not, bis hin zur Verfolgung, einfach durch die Liebe Gottes. Wir überwinden durch Christus. Wir kommen letzten Endes zu einem glorreichen, überwiegenden Sieg, der alles andere in den Schatten stellt, der den Tod, den Schrecken nimmt, ein Leben mit Verheißungen schenkt. Wenn wir daran denken, wer ich eigentlich bin, darf ich darüber nachdenken, wie Gott mich sieht, was meine Identität vor Gott ausmacht, vor seinem Wort, vor seiner Liebe, vor seiner Barmherzigkeit und Gnade. Und das gibt mir eigentlich die Kraft, um einfach auch in einer Situation, wo wir verfolgt werden, wo wir Drangsal erleben, wo wir vielleicht Nöte kennenlernen, ihm zu vertrauen. Meine Identität ist begründet in der Liebe Gottes, in dem, der mich geschaffen hat, in meinem Schöpfer. Ich möchte dazu einladen, dass wir einfach eine Minute noch eine Stille haben, wo wir über das, was wir gehört haben, nachdenken und dann singen wir noch ein Lied miteinander.